Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich grüße euch zu unserem Gottesdienst an diesem Sonntag. Misericordias Domini, die Erbarmung Gottes, und wollte gerne eine kleine Sache mal betonen, ich sollte mal nie betonen, wie diesmal die Schriftstellen, die wir hören werden, zusammenhängen. Hört mal drauf hin, fängt an mit dem 30. Psalm, der da endet mit den Worten: Du hast meine Trauer verwandelt, hast mir Freude geschenkt. Und dann die Bekehrungsgeschichte des Paulus und dann das Evangelium, was unser Predigtext sein wird. Hört mal hin.
Du hast mir sie gesagt, der Trauer ausgezogen.
sich Dialog singen und nicht stille werden. Sagen wir alle Amen. Kyrie eleison. Christi eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe. Auf deinen Wegen und lässt uns nicht Mangel leiden. Von dir werden wir nicht verlassen. Wir bitten dich, halte uns zusammen bei dir. Suche die Verlorenen, sammle die Verstreuten, dass am Ende dieser Zeit die Deinen geschart sind um dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Herzlich willkommen in der St. John Kirche und heute ist ein besonderer Tag. Vor 24 Jahren fingen wir den deutschen Gottesdienst an und es gibt keinen anderen deutschen Gottesdienst in der Umgebung, so wir sind sehr froh und dankbar. Und dann anschließend haben wir einen Empfang und die gute Kim, sie donated the Black Forest Cherry Torte. Everybody always loves it. So, wenn wir hier fertig sind, gehen wir rüber und haben ein nettes, gemütliches Zusammensein. Jetzt, gestern hatte John Utke, John, hatte Geburtstag. Und wenn wir ihn nicht hätten, hätten wir keinen deutschen Gottesdienst. Er macht alles und ganz fantastisch. So, also jetzt singen wir. Apostelgeschichte des Lukas 9 von 1 bis 6. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in der Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die zweite Lesung ist die Offenbarung des Johannes 5, 11 bis 14. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und viel tausend mal 1.000. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Vielen Dank, viele Leute haben etwas mitgebracht zu unserem Empfang. Vielen Dank dafür, aber nehmen Sie es wieder nach Hause, wenn es übrig ist. Vielen Dank.
Evangelium hören, wie es am Ende des Johannesevangeliums steht, im 21. Kapitel. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus ihm, weide meine Schafe. Und spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, komm, folge mir nach. Ehre sei dir, Herr.
Lob sei Christus.
Lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen. Glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Regung von Maria, geboren unter dem Christus Jesus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Es ist zur Rechten Gottes, der mächtigen Vater, und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, das ewige Leben. Amen.
Jesus, geh voran.
Mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, durch das wir bitten, dass der Herr heute zu uns reden möge, ist genommen aus dem Evangelium, wie wir es gelesen haben, der Nachtrag zum Johannesevangelium im 21. Kapitel. Und der Nachtrag, den wir gelesen haben, hat zwei Teile. Das eine die Fragen an Petrus und dann die andere Stelle, auf die ich mein Augenmerk richten möchte. Und die Hauptsache darin ist dieses Sprichwort. Und führen, wohin du nicht willst. Und führen, wohin du nicht willst. Ihr Lieben, wie ich schon implizierte, die Gelehrten haben immer Schwierigkeit gehabt, was sie mit dem letzten Kapitel in Johannes machen sollten. das passt nicht so ein. Und wie das zustande gekommen ist, ist wahrscheinlich, dass eben in der Tradition, die diese Sachen alle gesammelt hat und zusammengestellt hat, dann noch dieses Stück kam, dieses 21. Und da haben sie gesagt, nee, das muss noch mit rein. Wir sind ja jetzt mittlerweile 2 Generationen nach dem Tode des Herrn. Da sind so viele Strecken und Traditionen, die dann zusammenkommen in diesem Evangelium. Und das Evangelium sagt ja und spricht ja. Was ist der Rahmen dieser Geschichte des zweiten Teiles? Es beginnt mit der Frage an Petrus. Liebst du mich? Und das Wort für Liebe, was hier im Text gebraucht wird, ist das der allgemeinen göttlichen Liebe, die Agape-Liebe. Petrus, liebst du mich mit Agape-Liebe, mit göttlicher Liebe? Und, das ist auch noch dabei bei der Frage, mehr als die anderen? Als erstes lasst uns feststellen, dass Petrus da nicht reingefallen ist. Er hat sich nicht verglichen mit den anderen Jüngern. Und wenn wir das ausziehen wollen, diese Linie, dann ist das die Definition der echten Demut. In der anderen Geschichte aus Lukas wird uns das klar gemacht. Erinnert euch, als 2 Leute im Tempel sind zum Beten, der Pharisäer und ein armer Schlucker. Und der Pharisäer gibt eine gute Liste dem lieben Herrn und sagt, na, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht und das habe ich gemacht und ich danke dir, dass ich nicht so bin wie. Nichts. Er hat sich verglichen. Der arme Schlucker konnte es sagen als, Herr, sei mir Sünder gnädig, ich habe nichts. Der ging gerechtfertigt nach Hause. So ging es dem Petrus, nicht reingefallen. Dann kam aber die und dann sagte der Herr, so nun, dann weide meine Lämmer. Damit ist, denkt dran, wir sind am Ende des 1. Jahrhunderts. Damit sagen sie, oho, das haben wir verstanden, dem Petrus ist die Gewalt über die Lämmer, über die Kirche gegeben. Petrus ist nun einmal die wichtige Person ganz am Anfang. Gesagt wird, weide meine Lämmer. All die Jungen. Kommt die zweite Frage. Wieder. Petrus, ohne Vergleich. Liebst du mich mit der Agape-Liebe, die von Gott kommt? Und Petrus ist wieder betroffen und sagt, du weißt das, Herr, du weißt das, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Und der Herr sagt zu ihm, dann weide meine Schafe. Du kriegst sie alle. Pass auf sie. Man würde meinen, sei das beendet, dann kommt nur noch ein drittes Mal noch. Und wie sich die Kirche erinnert, ändert sich das Verbum. Jetzt, als der Herr fragt, liebst du mich, zum dritten Mal, sagt er nicht, liebst du mich mit der Agape-Liebe, sondern sagt er, liebst du mich mit der Philia-Liebe, mit der Liebe eines Freundes. Bist du mir ein guter Freund? Und Petrus sagt, du weißt alles, du weißt alles, du weißt alles. Ich hab dich lieb. Ja, sagt er, dann go, dann geh. Und leite die Kirche. Und gleich, unmittelbar danach, setzt dann ein das Voraussehen, was aus dem Petrus werden kann. Und der Herr fängt an mit diesem Sprichwort. Und es ist ein Sprichwort. Als du jung warst, du konntest du selber dein Rock, dein Talar, so wie den ich ertrage ungefähr, hochholen und dann Gürtel drum schnallen und dann kommst du hingehen, wo immer du wolltest. Aber wenn du älter wirst, geht das nicht mehr so. Dann streckst du deine Hände aus, wartest, dass du geführt wirst. Ein anderer wird dir den Gürtel schnallen und wird dich führen, wohin du nicht willst. Und für Petrus bedeutet das ganz was Besonderes. Und das gehört nun hinein in das Ende des 1. Jahrhunderts, wo sie in der Kirche sich fragen und wundern, wie geht es nun weiter, wie geht es nun weiter. Petrus, so haben sie sich erinnert, wurde vorausgesagt, das ist mein lieber Petrus, weil du einen Märtyrer tot sterben wirst. Und das ist ja auch eingetreten. Und dann bleibt die Frage, Petrus, und der Johannes, der war ja dabei, der Jünger des Herrn, dem das Evangelium gehört, der ist alt geworden. Der kam nicht zur Sprache. Wollen wir uns mal ein wenig konzentrieren jetzt auf dieses Führen, wohin du nicht willst. Wie gesagt, zwei Generationen nach dem Tode des Herrn gesagt, gesammelt in der Kirche von Syrien, die Kirche des Johannes. Die Geschichte von Johannes, von Petrus eingesetzt zum Leiter der Kirche. Aber damals, als er starb, ist Johannes da ja gleich reingerutscht. Und für die syrische Kirche ist er der Herr geworden. Dieses Sprichwort hat auch sonst in der Kirche sprichwörtlichen Charakter angenommen. Und eine Gelegenheit möchte ich gerne erwähnen. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch gelesen habt, das 1950 herausgekommen ist, auf Deutsch, es gibt es auch auf Englisch, von Helmut Gollwitzer. Gollwitzer war der Nachfolger von Niemöller in Dahlem als Pastor. Dann ist er eingezogen worden und kam zu diesen medizinischen Einheiten und ist dann in den 42, glaube ich, gefangen genommen worden und ist dann in Gefangenschaft geblieben bis 49. Ist dann entlassen worden und hat diese Erinnerungen an seine Kriegsgefangenschaft geschrieben und natürlich als Pastor und Theologe durchdacht. Wenn ihr mal wirklich nichts zu lesen habt und mal da reingucken wollt, wie der Zweite Weltkrieg in Russland verinnerlicht worden ist und durchdacht worden ist, offen aber auch. Ein tolles Buch, ein tolles Buch. Helmut Gollwitzer und Führen, wohin du nicht willst. Als Gollwitzer dann zurückkam, ist er Professor geworden in Bonn und dann nachher all die Jahre in Berlin gewesen als Professor. Das sind andere Geschichten, die genauso gehen. Ich möchte aber auch wagen, wenn ihr mich das tun lasst, euch etwas Persönliches zu erzählen. Da ist immer Gefahr drin, eine persönliche Geschichte zu erzählen, ich weiß es. Denn die Geschichte ist nicht wichtig. Ich erzähle manchmal persönliche Geschichten aus dem einen Grunde, weil ich hoffe und bete, dass das Geschichten in euch wach macht. Und dass dann ihr vielleicht hier und da einen Schlüssel zum Verstehen findet, den ihr dann übernehmen könnt von mir. Das also, das Geschichte erzählen hat seinen pastoralen Zweck. Hört mir mal zu. Wo mir dieses Wort immer sehr wichtig geworden ist. Wie ihr wisst, bin ich groß geworden in Deutschland als Methodist. Und sehr früh, durch verschiedene Ereignisse, ist mir klar geworden, ich wollte in die Mission gehen. So habe ich meinen Kirchenbehörden das immer gesagt. Als ich Theologie studierte, rechnet mich nicht mehr, ich will in die Mission gehen. Der Witz der Übung war nur, dass die deutsche Kirche zu der Zeit selber noch keine Mission unterhielt. Und kurz nach dem Krieg, alles kaputt. Und der Bischof sagte mir dann ganz klar, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder wir verpumpen dich an die Engländer und die schicken dich raus, oder wir verpumpen dich an die Amerikaner und die schicken dich raus. Und ich würde dir vorschlagen, geh nach Amerika, ich bin da selber auch gewesen, da hat einen Ehrendoktor gekriegt von der Drew University und sagte, das haut dann alles ein bisschen besser hin. Ich schreibe den Brief dafür. Dann machen wir das dann. Dann lass die Amis uns da rausschicken. Und dann kriege ich eine Antwort von New York, die Missionsbehörde war in New York zu der Zeit. Aber wenn wir dich anstellen wollen, dann möchten wir gerne, dass du zumindest ein Jahr oder so erstmal nach Amerika kommst, damit du weißt, mit welchen Leuten du nachher in der Mission zusammenarbeiten musst. Und das war mich auf meiner Rechnung. Amerika? Ich hatte emotional eine innere Ablehnung gegen Amerika. Ging immer nicht anders. Wurde unter Druck gesetzt. Der Vertreter der Missionsbehörde, der mich besuchte, schlug mir vor, geh an eine der drei Plätze, die ich dir nenne, nämlich Garrett Northwestern in Evanston, Illinois, oder Perkins in Dallas, Texas, oder Emory in Atlanta. Zumindest hatte ich eine Wahl. Habe ich gesagt, naja, dann gehen wir nach Emory. Und dann, wie so oft sage ich, drei Dinge sind in einer Woche für mich geschehen. Ich habe in Deutschland meinen Doktor gebaut, ich habe geheiratet und wir sind nach Amerika gefahren. Alles in einer Woche. Und wir beide, meine Frau und ich, hatten nicht nur Angst vor Amerika, wir wollten nicht nach Amerika. Amerika passte uns nicht. Und so ganz zaghaft haben wir auch dem lieben Gott das nochmal gesagt. Lieber Gott, das machst du nicht ganz richtig. Da haben wir noch ein Jahr wieder zu verlieren oder zwei. Was soll ich bloß bei den Amerikanern? Ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, die ihr von drüben gekommen seid. Wir hatten durchaus eine anerkennende, aber auch etwas kritische Einstellung den Amerikanern gegenüber. Wir sagten immer, die sind crazy but lovable. Crazy but lovable. Was soll ich nur nach Amerika? Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und führen, wohin du nicht willst. Und führen, wohin du nicht willst. Kam also nach Amerika. Wollte nur das eine Jahr schnell hinter mich kriegen, damit ich dann nach Afrika gehen konnte. Ging nach Emory und was mache ich dann nun an der Universität für ein Jahr? Hatte mein Doktor doch schon in der Tasche. Da sagte der Dekan zu mir, weißt du was, sagte er, wir haben gerade ein PhD-Programm angefangen. Wenn du da Lust hättest einzusteigen, so für zwei Jahre, kann ich dir ein viel besseres Stipendium besorgen. Und führen, wohin du nicht willst. Haben wir alle gesagt, naja. Damit wurde ich der Erste, der ein PhD in Religion hat, von Emory University. Und dieser akademische Grad später in meiner beruflichen Laufbahn ist mir ungemein zugute gekommen. Denn an einer Stelle, als ich mit der Generalkonferenz arbeitete, in einer Arbeitsgemeinschaft, wollte jemand mich haben als Consultant. Und die anderen sagten, na, den Gerdes wollen wir nicht, der kommt vom Norden, wir wollen einen vom Süden haben. Übrigens, wo hat der Gerdes sein PhD hier? Von Emory, zack. Da war ich doch drin. Und führen, wohin du nicht willst. Naja, wir gehen nach Afrika, in den Kongo, zur Zeit, als Katanga unabhängig wurde, auch vom Rest des Kongos. Und meine Frau sagt immer, das ist schlimmer als Ost-Berlin. Und es war auch schlimmer als Ost-Berlin. Und wir wurden dauernd evakuiert. Dann wurden wir endgültig evakuiert und sie war schwanger, sie musste also länger rausbleiben. Da gucken wir uns an und sagen, Mensch, du, das ist nichts für uns hier. Da können wir nicht bleiben. Da können wir nicht bleiben. Was machen wir bloß? Wo gehen wir bloß hin? Ich habe versucht, von Afrika aus so 20, 30 theologische Schulen anzuschreiben, in Afrika und Europa, in Amerika. Nichts kam zurück, keine freie Stelle. Was nun? Gucken wir uns an, sollten wir mal doch dran denken, unsere Freunde in Amerika zu benachrichtigen? Das haben wir getan. Einer meiner Freunde, ich will doch gerne den Namen nennen, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Franklin Littell, ging mit meinem Namen hausieren, traf auf einer Konferenz einen Professor, Ronald Sleeth, dessen Frau Natalie Sleeth eine ganze Reihe von Hymnen geschrieben hat, die in unserem Gesangbuch sind, und sagte zu dem, Mensch, könnt ihr nicht was machen für den? noch ein paar Jahre. Wir suchen am Vanderbilt einen, der die Methodismusstudien machen kann. Ich hatte zweimal promoviert mit Dissertationen über Wesley. Hab den Job gekriegt. Kam nach Amerika. Und gehen, wohin du nicht willst. Und gehen, wohin du nicht willst. Ich habe 11 Jahre gebraucht in diesem Lande, bis ich selber Ja sagen konnte zu meiner Auswanderung. Ich wollte immer noch zurück. Meine Kinder mittlerweile waren natürlich richtig drin. Und mein Junge vor allem sagte immer, Papa, du bist ja verrückt, das können wir nicht. Wir wollen nicht wieder nach Deutschland, wir wollen hier bleiben. 11 Jahre. Und um dann nun einen Punkt auf das I zu setzen, ich bin sogar noch Staatsbürger geworden. Und wisst ihr wann? Vor einem Monat. Endlich, vor einem Monat. Ich stehe jetzt vor euch als der deutsch sprechende Amerikaner. Und gehen, wohin du nicht willst. Ich wollte nie nach Amerika und habe mein ganzes berufliches Leben in diesem Lande gelebt. Und sehe, was es mir angetan hat und wer ich geworden bin. Und manchmal frage ich mich, wäre ich nicht ausgewandert? Nicht nur, wer wären meine Kinder geworden, wer wäre ich geworden? Was hätte ich gemacht? Mein deutscher Professor wollte, dass ich an der Deutschen Universität unterrichte. Er sagt, ich kann dich also an der Landeskirche anmelden und dann kannst du hier Dozent werden. Aber du musst Lutheraner werden. Ich war mit 2 Dissertationen über Wesley groß geworden mit den Methodisten. Ich kann das nicht, sollte ich auch nicht. Ich sagte, was würden Sie denn vorschlagen, Herr Professor? Ich sagte zu mir, ich würde auswandern. Ich sagte, tun wir auch. Und führen, wohin du nicht willst. Und das ist nur meine Frage, ihr Lieben. Ist da eine Geschichte noch im Leben, die ihr wohl verdaut habt, aber wo da auch diese Zeichen sind? Und gehe, wohin du nicht willst. Und gehe, wohin du nicht willst. Denn ich sage so oft, zusammenfassend, in Deutschland wäre ich ein vielleicht nicht schlechter, aber exakter, pünseliger, vielleicht Professor geworden, mit Lüttenbüschen hier und Lüttenbüschen da. Amerika hat mich vermenschlicht. Bin etwas geworden in diesem Lande als Mensch, was ich nie hätte werden können, wäre ich nicht hier hineingewandert. Ein Martyrium wie Petrus, nicht dasselbe, aber ja, gewisse Dinge sind mir nicht gegeben worden, die mir gegeben worden wären, hätte ich in Deutschland die enge Karriere eines deutschen Gelehrten eingeschlagen. Sind wir geführt worden? Und noch ein Gedanke. Das Wort ist das richtige Wort und doch zucke ich immer etwas, wenn ich es benutze. Denn ich habe der Führung des Führers nicht so ganz getraut. Das ist nicht die Führung, die wir meinen. Wir meinen die andere Führung, die uns an ein anderes Ende bringt. Noch einmal zurück zum Anfangsgedanken. Petrus kriegt das ja alles vom Herrn. Aber der Rahmen, ganz vom Anfang jetzt gesagt worden, Petrus, hast du mich lieb? Können wir uns identifizieren mit diesem Petrus? Und er sagt, Herr, du weißt, dass ich hab dich lieb. Herr, du weißt, dass ich hab dich lieb. Auch wenn er irgendwo hingeht, was ich nicht gewählt habe, du hältst mich. Du ziehst mich durch. Du gibst mir, was ich brauche. Du schenkst mir. Für dich, in deinem Namen. Und ich hoffe, dass eine Geschichte bei euch hochkommt, wo ihr mit mir das sagen könnt. Ach, mein Herr, ich hab dich lieb. Du weißt es, du weißt es, du weißt es. Amen. Lass uns miteinander singen. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Gebet bete und ich schließe mit den Worten, Herr, erbarme dich, dass ihr die Worte aufnehmt und sie wiederholt und bete, Herr, erbarme dich. Für die Jungen am Anfang. Herr, wir bitten dich für deine Gemeinde, für alle, die hier ein- und ausgehen, für die Guten und für die Bösen, für die Gerechten und die Ungerechten, für die verantwortlich Handelnden und die Gleichgültigen, für die Ehrfürchtigen und für die, denen nichts heilig ist, bitten wir, Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Für die Menschen, die Hunger haben und Durst, Hunger nach Brot, Hunger nach Liebe, Hunger nach Freiheit und Gerechtigkeit, für alle Menschen in jeder Not und Bedrängnis bitten wir, Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Für alle, die in Angst und Sorge sind, die um das Leben geliebter Menschen bangen, für die Verstorbenen und für uns, wenn der Tod uns zukommt, bitten wir, Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Für die Jungen am Anfang ihres Lebens und für uns Alte, die ihrem Ziel entgegenreifen. Für alle Tage des Lebens, die du schenkst, dass sie dir geheiligt werden, bitten wir, Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Für die geprüften Menschen, die ihr Leben erleiden, die ohne sinnvolle Arbeit leben müssen, deren Sehnsüchte unerfüllt bleiben und deren Hoffnung begraben liegt, dass sie nicht hart und bitter werden, bitten wir, Herr, erbarme dich. Für die Menschen, die dir nicht danken, die unzufrieden und verdrossen sind, die sich auflehnen gegen ihr Schicksal, für alle Friedlosen und Angefochtenen, bitten wir, Herr, erbarme dich. Für die schöne Welt, über die sich dein Himmel spannt, und für die Menschen, die in ihr sich wehtun, beneiden und hassen, bitten wir, Herr, erbarme dich. Sieh, es wartet auf dich, deine Gemeinde. Herr, erbarme dich. Amen. Gedanken, Worten und Werken. In der Vollmacht, die Christus seiner Kirche gegeben hat, verkündige ich darum einem jeden und einer jeden unter euch, dir zu deine Sünden vergeben, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lasst uns miteinander das Opfer einsammeln.
Thank you.
unsere oder höre uns, wenn wir dir Dank sagen für die Gaben, die du in unser Leben legst. Auch für die Gelder, die wir haben, mit denen wir es durch die Zeiten schaffen dürfen. Nimm an, was wir dir wiedergeben. Segne es und segne uns als deine Kinder. Im Namen Christi, unseres Herrn. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, heilige dieses Brot und diesen Wein, damit sie uns zum Zeichen des neuen Lebens werden in Christus. Wie aus vielen Körnern das Mehl gemahlen und ein Brot daraus gebacken wird. Wie aus vielen Beeren gekeltert Wein und Trank fließt, so lass uns alle in diesem Mal einleit werden in Jesus Christus, indem wir uns einander schenken und hingeben.
Amen.
Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lasst uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft würdig ist es und recht, unsere Berufung und unsere Freude, dass wir dich, Herr Heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn Mensch geworden ist er, dein ewiges Wort. In ihm schaut mir das Licht deiner Herrlichkeit. In ihm bist du Gott sichtbar zu uns gekommen und offenbarst uns, was kein Auge geschaut hat. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einem helligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende: Heilig, heilig, heilig. Zu meinem Gedächtnis. Gleich nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
Deinen Tod, O Herr, verkündigen wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Lass uns beten das Gebet des Herrn. Vater, unser im Himmel, heilig werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Sachen feiern, wie wir es kennen und gewohnt sind. Komm, es ist alles bereit. Lass uns einen Kreis formen und Brot am Mann nehmen. Und wenn eure Beine euch solche Schmerzen machen, wie sie mir sie machen, seid frei und setzt euch hin auf die vorderen Bänke. Niemand ist gezwungen zu stehen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Lass uns beten. Herr, nimm unseren Dank an für diesen Tag, für diesen Morgen zusammen, fürs Einswerden und Brot und Wein. Segne uns in die Woche hinein und in die Tage, die da kommen, dass wir leben zu deiner Ehre und zu unserer Kraft. Segne uns um deines Namens willen. Amen. Once more, I want to thank our musician. Touch the souls of many of us. Bitte, der Weber, please, you got me. Ich wünsche euch einen guten Sonntag und gute Tage, die da kommen. Und hoffe, euch wiederzusehen, wenn wir uns wieder versammeln, um das Wort des Herrn und den Tisch des Herrn. Lasst uns erheben für den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Thank you. Thank you.